Und heute wollen wir jetzt starten mit dem, was wir schon länger angekündigt haben, mit dieser neuen Predigtreihe, setzt da vorne die 10 Besten für ein gelingendes Leben. Und das erste Thema in dieser Reihe heißt, der Teppich wird ausgerollt. Und da stellt sich uns ja schon die Frage, ja, was haben denn die 10 Gebote mit einem Teppich zu tun? Wie passt das zueinander? Wir wollen eben heute Morgen im Besonderen darüber nachdenken, auf welchem Boden diese 10 Gebote stehen. Wir wollen über den Sinn und Zweck der 10 Gebote nachdenken. Es geht jetzt nicht um die einzelnen Gebote, die kommen dann den nächsten Sonntagen dran, sondern ums Gesamte. Auf welchem Boden stehen die? Was hat Gott für Absichten mit diesen 10 Geboten? Und wenn wir darüber nachdenken, dann öffnet sich oder dann erscheint ein wunderschöner Teppich. Wir wollen heute Morgen auch über die Frage nachdenken, ja, gelten denn alle Gebote in den 5 Büchern Mose in der Tora? Da gibt es ja nicht nur 10 Gebote, da gibt es hunderte von Gebote. Gelten alle oder gelten gewisse nicht mehr? Es wird heute Morgen ein bisschen ein intensiver Morgen werden. Aber ihr habt ja alle Festtage hinter euch, seid gut ausgeruht und ausgeschlafen. Ich glaube, das ist zumutbar zum Jahresanfang, wo man noch so ganz frisch ist. Und als erstes wollen wir jetzt in das Umfeld der 10 Gebote eintauchen. Und ich möchte euch dazu einladen, mit mir 3500 Jahre das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Ich möchte euch einladen, mit mir für einen Moment in die Wüste Sinai zu kommen. In der Wüste Sinai sind wir nicht die Ersten heute Morgen, sondern da sind seit 3 Monaten ist bereits das Volk Israel, das vorher ausgezogen war aus Ägypten. Und das Volk Israel hat jetzt ihr Lager aufgeschlagen, ihre Zelte aufgeschlagen vor einem großen Berg. Und wir sehen jetzt in einer Filmsequenz zuerst, was da passiert ist, und ich werde anschließend dann den Text aus der Bibel dazu lesen, was da passiert ist, damals am Berg Sinai.
Hat die Worte seiner Gesetze in Stein geschrieben, damit wir sie für alle Zeiten haben. Du sollst keinen anderen Gott haben, außer dem einen wahren Gott. Und du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Du sollst deinen Namen nicht zu Nichtigem führen. Du sollst jeden 7. Tag für heilig halten, für ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst niemals Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden.
Ich sah sie zusammen.
Du sollst nicht begehren den Besitz deines Nächsten. Stimmt diesen Gesetzen nicht leichtfertig zu. Ihr habt die Macht Gottes gesehen. Wenn ihr Ja sagt und versagt, dann bestraft er nicht nur euch, sondern auch eure Kinder und eure Kindeskinder.
Und jetzt möchte ich gerne den entsprechenden Bibeltext noch dazu lesen, was wir jetzt gesehen und gehört haben in dieser Sequenz aus 2. Mose 19 ab Vers 16. Da heißt es, und es geschah, als der 3. Tag kam und es noch früh am Morgen war. Da hob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai oben auf dem Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er dem Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose: Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen. Und viele von ihnen fallen. Und dann lese ich noch den ersten Vers vom nächsten Kapitel, wo eben die 10 Gebote dann einzeln aufgelistet werden. Da heißt es am Anfang: Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Und dann kommen die 10 Gebote. Aber heute wollen wir uns mit dem Teppich ja beschäftigen, worauf diese Gebote stehen. Wir können sagen, hier am Berg Sinai hat Gott zum ersten Mal diese 10 Gebote veröffentlicht. Wie ich schon gesagt habe, gewissermaßen wie auf einem Teppich. Und wenn ich versuche, diesen Text, den ich gelesen habe, zusammenzufassen, könnten wir sagen, auf dem Teppich seiner Heiligkeit einerseits und auf dem Teppich seiner Gnade. Ich könnte eigentlich bildhaft sagen, sind wie die 2 Farben von diesem Teppich. Zuerst der Teppich der Heiligkeit, vielleicht könnte man sagen, das ist eher die helle Farbe auf diesem wunderschönen Teppich, der Teppich der Heiligkeit Gottes. Ein Psalmist sagt uns, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Das ist etwas Schönes. Aber was heißt Heiligkeit? Ich möchte es für heute Morgen mal ganz kurz definieren. Heiligkeit heißt, Gott meint es ernst mit dem, was er sagt. Und deshalb war die Veröffentlichung dieser 10 Gebote verbunden, wir haben es gelesen jetzt und auch schon gesehen im Film, mit Donnerschlägen, mit Blitzen. Gott selber kam mit Feuer auf diesen Berg Sinai. Diese 10 Gebote waren begleitet, haben wir gehört und gelesen, von einem heulenden Sturm, wie geblasen von Schofarhörnern. Das sind laute Hörner, die wurden nicht richtig damals geblasen, und das hörte sich so an, wie dieser starke heulende Sturm durch die Schluchten dieses Sinai-Gebirges fegte. So müssen wir uns das vorstellen. Und wir haben gehört und gelesen, das Volk Israel erschrak und zitterte vor dieser Heiligkeit Gottes. Ein Bibelausleger sagt, das war eine Stunde, die gewaltiger war, als das Herz empfinden kann. Schön ausgedrückt. Diese Stunde war gewaltiger, als das menschliche Herz eigentlich empfinden konnte. Und dieses Volk Israel stand ja unten an diesem Berg. Und sie standen vor einer Schranke, vor einer Linie, die Gott und Mose definiert hatte. Und wer darüber hinausging, über diese Linie und Schranke, der musste auf der Stelle sterben. Heiligkeit Gottes. Gott meint es ernst. Und was wir heute Morgen hier gelesen haben, da können wir eigentlich lernen, auch für uns heute noch. Nämlich die richtige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Gott meint es ernst, was er sagt. Wir können mit ihm keine Spiele unsauberen treiben. Wir können Gott nicht Sand in die Augen streuen. Sondern er ist heilig. Und auch der Gott im Neuen Testament ist heilig. Da gibt es keinen Unterschied. Deshalb heißt es von Jesus im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, in das Endschreiben, wird uns Jesus vorgestellt mit Augen wie Feuerflammen. Das deckt sich wieder mit dieser Erscheinung Gottes, der mit Feuer auf diesen Berg Sinai kam. Und wer diese Schranke, wer Gottes Schranken durchbricht, das hat Konsequenzen. Und es ist eine große Illusion zu meinen, weil Gott oft die Konsequenzen hinauszögert, weil Gott oft die Konsequenzen uns nicht sofort spüren lässt, dass er nicht heilig wäre. Das ist ja der Grund, warum viele Menschen so wenig Gottesfurcht haben. Weil nichts passiert unmittelbar. Ich kann ja lügen und es passiert ja nichts. Ich kann ja unsaubere Dinge treiben. Es passiert ja nichts. Aber Gott ist heilig. Es bleibt eine Tatsache. Auch wenn Gott oft die Konsequenzen hinauszögert. Gott meint es ernst mit dem, was er sagt. Das ist eine Linie, die finden wir nicht nur hier. Ich sage das bewusst, weil immer wieder gesagt wird, das ist Altes Testament. Im Neuen Testament ist alles anders. Das ist nicht wahr. Diese Linie finden wir auch im Neuen Testament. Ich möchte das zeigen mit zwei Bibelstellen. Übrigens, ihr findet die alle auch im Predigtflyer, wenn ihr das gerne zu Hause oder in den Hausgleichen noch vertiefen wollt. Da muss ihr das richtig nochmals nachkauen. Die erste Bibelstelle aus dem Galaterbrief, dort heißt es jetzt im Neuen Testament: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er einmal ernten. Gott ist heilig. Auch wenn er uns die Konsequenzen nicht so schnell spüren lässt, er bleibt heilig. Und die zweite Bibelstelle, wo uns zeigt, wo die Konsequenzen spätestens in unserem menschlichen Leben einsetzen werden, aus Hebräer 9, wo es heißt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Vielleicht erleben wir die Konsequenzen bis zum Tod nie. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach kommen die Konsequenzen, danach das Gericht. Gott ist heilig. Und wir müssen aufpassen, auch als Christen, ich sage es noch einmal, zu denken, ja, es hat ja keine Konsequenz, ich spüre ja nichts. Dass Gott nicht heilig wäre, ist eine große Illusion. Gott ist heilig. Das wird uns hier gezeigt. Es ist die helle Farbe vielleicht auf dem Teppich. Jetzt kommt noch die zweite Farbe. Gott wartet mit den Konsequenzen oft. Das hat eben einen Grund. Und das wird eigentlich schon in diesem Text deutlich, weil Gott eben auch gnädig ist. Das ist die andere Farbe von diesem Teppich. Vielleicht die rote Farbe. Weil er gnädig ist. Er will nicht den Tod von uns Menschen, sondern Gott will uns Menschen ganz nahe sein. Und deshalb ist Gott damals auf dem Berg Sinai aus seiner Unerfahrbarkeit, aus seiner Nichtnahbarkeit herausgetreten, ist hinabgestiegen tief zu uns Menschen auf diesem Berg Sinai und hat nicht in einer göttlichen Sprache gesprochen, wie das für ihn angemessen wäre, sondern er hat sich so tief heruntergeneigt zu den Menschen, dass er in einer verständlichen, gut hörbaren Sprache zu den Menschen gesprochen hat. In dem ganzen Text lesen wir das betont. Man hat alles verstanden, was Gott gesagt hat, gut hörbar. Nicht wie bei uns Predigern, wenn wir das Mikrofon nicht richtig zum Mund führen, dann rufen einige, ich habe es nicht verstanden. Gott hat deutlich hörbar in menschlich verständlicher Sprache geredet, als lebendiger Gott. Was für ein Abstieg. Warum? Weil er uns nah sein will. Weil er es nur gut meint mit den Menschen, mit uns, seinen Geschöpfen. Und deshalb heißt ja das Predigtthema auch, die 10 Besten für ein gelingendes Leben. Also noch einmal, hier am Sinai hat Gott zum ersten Mal seine 10 Gebote veröffentlicht. Auf dem Teppich von seiner Heiligkeit und von seiner Gnade. Und gleichzeitig ist in diesen 10 Geboten auch der Charakter Gottes deutlich geworden. Diesen Charakter finden wir in der ganzen Bibel. Und dieser Charakter findet seinen Höhepunkt im Kreuz. Gottes Heiligkeit, die verlangt, dass jede Sünde gesühnt wird. Und Gottes Gnade, die diese Heiligkeitsforderung auf sich genommen hat, diese Sühne selber für uns vollbracht hat, damit wir frei ausgehen können. Und das feiern wir heute ja wieder im Abendmahl. Hier in den 10 Geboten, ich sage es noch einmal, ist mir ein wichtiger Punkt, kommt auch wieder, spiegelt sich auch der Charakter Gottes, der sich eben nie verändert und ewig ist. Und warum ist es wichtig für die 10 Geboten? Ganz einfach aus diesem Grund, weil die 10 Gebote den Charakter Gottes widerspiegeln, sind die Gebote zeitlos gültig. Das heißt, sie sind noch heute gültig, diese 10 Geboten. Weil diese Gebote den ewigen Charakter Gottes widerspiegeln, sind diese Gebote auch universell gültig. Das heißt, für alle Menschen zu allen Zeiten. Und deshalb werden diese 10 Gebote auch im Neuen Testament wieder bestätigt. vor allem auch von Jesus. Sie werden nicht nur bestätigt, wir kommen dann auch darauf, sie werden zum Teil noch detaillierter definiert. Ich mache nur ein Beispiel. Wenn es heißt, du sollst nicht töten, im Neuen Testament heißt es, wird noch mehr definiert, wer seinen Bruder hasst in seinem Herzen, der ist bereits ein Totschläger. Also diese 10 Gebote sind zeitlos gültig. Eigentlich waren sie schon vor dem Sinai gültig. Das können wir mit mehreren Bibelstellen belegen. Als zum Beispiel Kain seinen Bruder Abel erschlug, war ja schon lange vor dieser Erscheinung auf dem Sinai, hat Gott reagiert im Sinne seiner 10 Gebote. Oder im Römer 2 steht, dass Gott sein Gesetz, das in dem die 10 Gebote gemeint, in das Gewissen von jedem Menschen seit Urzeiten hineingeschrieben hat. Das sind eben universal, zeitlos gültige Gebote, nicht erst ab dem Sinai. Was jeder Mensch eigentlich spürt, wenn ich betrogen habe, ein schlechtes Gewissen bekomme. Natürlich kann das abgestumpft werden mit der Zeit. Oder wenn er gelogen hat, weiß eigentlich jeder Mensch, das ist nicht richtig. Das hat Gott ins Gewissen der Menschen hineingeschrieben, seit Urzeiten. Aber jetzt kommen wir vor eine andere große Frage. Was ist denn eigentlich mit den anderen Geboten, die es ja auch noch gibt im Gesetz Mose? Mit dem Gesetz Mose ist ja die ganze Tora gemeint, all die 5 Bücher Mose. Und die Rabbiner haben das natürlich längstens ausgerechnet. Es gibt 613 Verbote oder Gebote in den 5 Büchern Mose. Und jetzt ist die Frage, sind die heute alle noch gültig? Oder nur zum Teil, diese 613? Ihr habt es bestimmt auch schon gelesen, da gibt es ja ganz interessante Gebote in den 5 Büchern Mose. Zum Beispiel gibt es das Gebot, dass man kein Kleid anziehen darf, das aus 2 verschiedenen Stoffen besteht. Wolle und Leinen werden da speziell noch erwähnt. Oder es ist das Gebot, dass jedes Übergewand oder Obergewand, das sind eure Mäntel, die ihr mitgebracht habt, die müssen unten Quasten haben. Sollen wir den Bruno rausschicken, er soll kontrollieren, ob wir alle dieses Gebot eingehalten haben bei diesen Mänteln, die draußen in der Garderobe sind, mit Quasten. Oder es gibt noch andere Gebote, warum tun wir das nicht vielleicht, können wir sagen. Warum soll das nicht mehr gelten? Oder gilt es eigentlich doch noch und wir tun es nicht? Oder es gibt in der Tora Gesetze über den Umgang mit Vogelnestern. Habe ich noch ein bisschen damit vertieft, da gibt es ganz spannende Gebote. Zum Beispiel gibt es das Gebot, dass man von einem Bruder keinen Zins verlangen darf, wenn man das Geld ausleiht, nur von Fremden. Oder es gibt sogar Gebote für die Weinbauern in der Weinbaugegend wie bei uns. In der Tora, da heißt es, wenn man zum Beispiel in den Weinberg gehen würde von Hübschus, das ist klar geregelt, da kann man gehen und alles abschneiden, was man kann, wenn die reif sind. Nur etwas darf man nicht, dann wird es Betrug und Diebstahl, wenn man ein Gefäß mitnimmt und das dort reinpackt und nach Hause nimmt. Also man darf alles abschneiden, was man gleich essen kann. Das ist die Tora. Oder noch ein Gebot gibt es, wer heiratet, ein Mann, der muss ein Jahr lang nicht Militärdienst leisten. Oder es gibt Gebote, wann jemand zum Beispiel gesteinigt werden soll. Ja, wie ist es das? Was gilt und was gilt nicht mehr? Oder machen wir das einfach willkürlich, was uns passt, das halten wir ein, was uns nicht passt, halten wir nicht ein. Was ist jetzt da mit diesen Geboten? Warum gelten jetzt die und die anderen gelten nicht? Ich möchte das heute Morgen ganz einfach versuchen zu klären. Wir müssen unterscheiden zwischen dem ewigen Moralgesetz Gottes, das seht ihr da vorne, das habe ich vorhin auch versucht auszuführen, ein wenig, könnte man noch viel mehr, das dem Charakter Gottes entspricht, das zeitlos ist, das ewig ist. Diese 10 Gebote müssen wir einerseits zwischen diesem Moralgesetz unterscheiden und andererseits zwischen den zeitlich begrenzten, gültigen, mosaischen Gesetzen. Und mit diesen zeitlich begrenzt gültigen mosaischen Gesetzen kann man eigentlich zwei Kategorien unterscheiden. Einerseits bei diesen zeitlich begrenzt gültigen Gesetzen gibt es eine Kategorie, die kann man nennen die Kultgesetze. Die Kultgesetze werden die genannt. Damit sind alle Reinigungsvorschriften gemeint, all die vielen Opfervorschriften und all die vielen Opfergesetze gemeint. Und das sind ja ganz viele. Gelten die noch oder gelten die nicht mehr? Wenn wir die ganze Bibel lesen, sehen wir, die sind in Christus aufgehoben. Und zwar in dem Moment, als Jesus Christus am Kreuz starb. Heißt es im Matthäus-Evangelium, wunderbar ist das beschrieben, ist etwas passiert. Im Tempel. Kurz nachdem Jesus sein Leben ausgehaucht hatte, im Tempel ist was passiert, was niemand dachte. Ein Riesenskandal. Der Vorhang, der 4 Finger dick war, wurde ohne menschliche Hand von oben, das zeigt auch, wer das gemacht hat, der lebendige Gott, der war zerrissen. Und hatte mit einem Schlag nach dem Tod von Jesus Einblick ins Allerheiligste. Und deshalb gelten alle die Opfergesetze nicht mehr, weil seit dem Moment, dass Jesus gestorben ist, er durch sein stellvertretendes Opfer uns Menschen den freien Zugang ins Heiligtum, den freien Zugang jederzeit ans Vaterherz Gottes geöffnet hat. Wir werden es heute noch feiern im Abendmahl. Halleluja. Aber ich muss weitergehen. Es gibt noch eine weitere Kategorie, die nennt man, ich habe das so ganz einfach zu machen heute Morgen, dass man es auch behalten kann, das sind die Justizgesetze. Es gibt in den 5 Büchern Mose viele auch Justizgesetze, das ist das Straf- oder das Zivilgesetzbuch vom Volk Israel. Unser ZGB für die Israeliten. Gelten die noch? Ihr seht schon da vorne, die sind für die Heiden nicht gültig, was da für den Weinberg geboten ist. Oder was andere Gebote vom Zins sind für die Heiden nicht gültig. Schade ist, dass das wegen Heiraten und Militärdienst nicht mehr gültig ist. Dann hätte ich nicht in den Weg kommen müssen, kurz nach der Hochzeit. Aber es ist vorbei und es hat mir nicht geschadet. Also auch die Gesetze über die Vogelnester und was das so alles noch gibt, die sind für die Heiden nicht gültig und sie sind auch in Christus überholt. Auch die Gesetze der sofortigen Steinigung. Warum? Weil Gott letztendlich nicht die Steinigung will des Ehebrechers, sondern will, dass er umkehrt und Buße tut und die Dinge in Ordnung bringt, dass Gott ihm wieder nah sein kann. Und jetzt wollen wir noch den letzten Teppich ausrollen heute Morgen. Ich glaube, das ist noch der schönste Teppich von allem oder vielleicht auch der wichtigste Teppich. Nämlich, was sind denn die Absichten, die Gott mit seinen 10 Geboten hat? Was ist der Sinn und der Zweck, zwar von Gottes Sicht her, von den 10 Geboten? Die Reformatoren haben den Sinn und Zweck der 10 Geboten mit 3 Wörtern veranschaulicht und ich möchte dieser Linie folgen, weil ich sie für biblisch halte. Das kann man sich auch gut merken mit 3 Stichworten. Warum sind uns die 10 Gebote gegeben? Erstens als Riegel, zweitens als Spiegel und drittens als Regel. Das kann man behalten. Riegel, Spiegel, Regel. Und ich möchte euch einladen, dass wir durch diese 3 Veranschaulichungen vom Sinn und Zweck der 10 Geboten jetzt miteinander durchgehen. Die 10 Gebote sind uns als erstes gegeben als Riegel. Als Riegel. Eben, wie das Wort heißt, um dem Bösen in dieser Welt einen Riegel zu schieben. Dazu sind die 10 Gebote gegeben. Und deshalb hat Martin Luther schon gesagt, die 10 Gebote, die gehören eigentlich ins Rathaus. Richtig. Und das ist auch der Grund, warum die Grundlage von unserem Rechtsstaat, gerade in den sogenannten christlichen Abendländern, ist die Grundlage von unserem Rechtsstaat und auch von unserer Rechtsprechung, sind die 10 Gebote. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten diese Grundlagen immer mehr aufgeweicht und ausgehöhlt und umgedeutet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist die Grundlage von den Juristen, vom Rechtsstaat, die 10 Gebote. Und es ist eine Tatsache, und ich glaube sogar, dass man es empirisch sogar nachweisen kann, wo die 10 Gebote geachtet werden, da blüht eine Gesellschaft auf. Wo die 10 Gebote geachtet werden, das fördert die Wohlfahrt und den Wohlstand eines Volkes. Denn da, wo eine gute Ordnung ist, da werden auch gute Leistungen erbracht. Man kann sogar mit der Landkarte mal schauen, wo die 10 Gebote einmal in den Gesetzen Eingang, da ging es den Leuten besser. Das ist auch eine Tatsache. Das Gegenteil leider, wo in einem Staat die Korruption immer mehr um sich greift, da erodiert eine Gesellschaft. Das erleben wir auch in Europa. Betrug, Unehrlichkeit an der Tagesordnung, Lüge, Korruption. Eine Gesellschaft oder ein Staat, der verliert. Die Finanzen geraten außer Los und auch das Zusammenleben in der Gesellschaft. Oder auch die Sexualethik nicht mehr nach den 10 Geboten ausgerichtet wird, da wird eine Gesellschaft krank. Oder vielleicht kann man sogar sagen, sie wird sogar dekadent. Es gibt einen englischen Kulturhistoriker, der hat das mal untersucht anhand 80 bereits untergegangenen Völkern. Und er hat festgestellt in seiner Forschung, dass aufstrebende und erstarkende Völker immer eine geordnete Sexualethik kannten. Ich sage es noch einmal. Aufstrebende, erstarkte Völker kannten eine geordnete Sexualethik, hingegen sterbende Kulturen weitgehend Freizügigkeit duldet im Bereich der Sexualität. Dekadent wurden. Man kann das nachweisen zum Beispiel schon bei den alten Sumerern, man kann es nachweisen bei den hochentwickelten alten Babyloniern, dann wurden sie dekadent, bei den Alevi, bei den Massei und man kann es auch bei den Römern nachvollziehen. Als ich früher noch Kirchengeschichte unterrichtete, habe ich das gerne mit Gruppenarbeiten gemacht, mit den Studenten. Warum ist das Römische Reich plötzlich zusammengebrochen? Obwohl so eine hochentwickelte Kultur sich etabliert hatte, wirtschaftlich, militärisch, mit Erfindungen. Und sie hat in einem großen Wall da im Norden gehabt, gegenüber den primitiven Germanen und gegenüber den noch primitiveren Hunnen aus China. Hochentwickelte Kultur, die anderen nebenan primitiv, und das ist passiert, fast mit einem Schlag haben diese primitiven Hunnen von China her und die Germanen das Römische Reich völlig überrollt. Sie hatten da große Befestigungsanlagen, das funktionierte alles nicht mehr. Die Armee funktionierte nicht mehr. Warum? Ich habe das gerne immer gemacht, dass es den Bibelschülern ein bisschen einfährt. Weil Fressen und Saufen und die Sexualität in allen Perversionen Hochkultur hatten, ganz oben stand, im Leben der alten Römer und vor allem der führenden Schicht. Und deshalb hatten sie keine Kraft mehr, diesen Völkern zu widerstehen, die sie da, diesen primitiven Völkern, die sie überrannt haben. Wie steht es heute in unserer Kultur? Ich möchte ja nicht schwarz malen, aber nur ein kleines Beispiel. Gestern Abend war es noch zu früh, um ins Bett zu gehen. Vor 9:45. Das habe ich jetzt nicht wegen der Predigt gemacht. Ist mir erst heute Morgen in den Sinn gekommen, dass ich das Beispiel nennen könnte. Und das macht man, wenn es ein bisschen langweilig ist noch. Meine Frau war noch beschäftigt, will noch aufbleiben, was soll ich machen, war schon müde. Ich habe den Fernseher eingeschaltet. SRF 2, da kam ein Spielfilm. Ich schaue wenig solche Filme. Fressen! Saufen, vielleicht habe ich Pech gehabt, das war in diesem Film, da kam noch etwas dazu, Kotzen und Sexualität in allen Abartigkeiten. habe den nach Viertelstunde abgeschaltet, weil ich merke, ich werde da ein bisschen leer und hohl und morgen predige. Muss ich mich jetzt da füllen lassen mit dem ganzen Schrott? Wenn da mal ein bisschen nachdenken, was das für Folgen hat in unserer Gesellschaft, im besten Sendezeit. Aber nochmals zurück. Der Sinn und Zweck der 10 Gebote von Gott her ist, die sind gegeben, um den Bösen dieser Welt einen Riegel zu schieben. Jetzt komme ich zur zweiten Absicht. Die 10 Gebote sind uns auch gegeben als Spiegel. Regel und jetzt Spiegel. Und wenn man in diesen göttlichen Spiegel schaut, dann ist das meistens im ersten Moment etwas unangenehm. Warum? Man sieht eben eine andere Person als diejenige, die wir im Spiegel im Schlafzimmer oder besser gesagt im Badezimmer sehen. Ja, da kann man mit Schminke vieles übertünken oder mit einem Zahnpasta lächeln. Wenn wir aber in den Spiegel Gottes sehen, der 10 Gebote, dann sehen wir ganz ehrlich, wer wir innerlich vor Gott eigentlich sind. Und das ist eben ein anderes Bild. Da sehen wir, wer wir innerlich vor Gott sind, da sehen wir, wie verloren, wie schuldig, wie hoffnungslos verdorben wir von dem lebendigen Gott sind. Da sehen wir das in dem Spiegel Gottes der 10 Gebote, wie Gott schon schreiben ließ im ersten Buch Mose, das menschliche Herz hat einen guten Kern. Den muss man fördern. Das sagt der Humanismus. Die Bibel sagt etwas ganz anderes, und zwar durch die ganze Bibel hindurch. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Es ist ein unangenehmer Spiegel, aber er ist ein hilfreicher Spiegel. Wer hat ein Ziel, wenn wir darin schauen? Gott hat ein Ziel, wenn wir in diesen Spiegel schauen, des Gesetzes. Nämlich, dass das, was wir sehen in diesem Spiegel, dass das uns in die offenen Arme des Erlösers treibt, vom einzigen Erlöser, Jesus Christus. Im Galater 3, Vers 24 steht, das Gesetz ist der Zuchtmeister, heißt es in der Luther-Übersetzung, auf Christus hin. Neue Übersetzungen übersetzen, das Gesetz ist der Aufseher auf Christus hin. Oder im Griechischen heißt es ist der Pädagogos auf Christus hin, Pädagoge. Was hatte der Pädagogos für eine Funktion damals? Ganz einfach, die Kinder von reichen Familien, die Herrensöhnchen, musste der Pädagogos zu Hause abholen und sie zum Lehrer begleiten, dort abgeben. Das war die Aufgabe des Pädagogos. Das heißt, er musste schauen, dass die Herrensöhnchen, die es nicht da herumtreiben und Schabernack treiben und die Schule schwänzen, sondern seine Aufgabe war, sie sicher beim Lehrer abgeben. Und das ist die Aufgabe dieses Spiegels des Gesetzes Gottes, dass wir sicher bei Jesus ankommen. Weil wir merken, wir brauchen einen Erlöser. Wir haben vor 2 Wochen Erich gehört. Vielleicht habt ihr es noch in den Ohren. Wer es nicht gehört hat, müsst ihr nachhören. Ein kurzes Zeugnis vom Erich Walter. Ich habe es immer noch in den Ohren. Vorletztes Jahr kam ich zum ersten Mal in Gottesdienst. Dann habe ich die Gottesdienste regelmäßig besucht und auch den Glaubenskurs habe ich gemerkt, wie ich verloren war. Dieses Wort hat er gebracht. Und dann hat er erzählt, im letzten Sommer hat er sein Leben Jesus gegeben. Und jetzt zähle ich euch noch etwas, wie das gegangen ist. Ich habe es mit ihm abgesprochen. Ich erzähle da keine Geheimnisse. Wie das ging. Im letzten Sommer hat mir der Erich gesagt, kann ich mal mit dir reden? Und dann saßen wir zusammen, weil es so heiß war da unten. Und dann sagt mir der Erich, könntest du mit mir einmal die 10 Gebote durchgehen? Damit ich allen Schrott aus meinem Leben mal ausräumen kann vor Gott. Ich habe ihn ein bisschen lange angeguckt. Meinst du das ernst? Kannst du mit mir die 10 Gebote durchgehen? Jawohl, das will ich. Wir haben 2 Abende gebraucht. Beim 5. wurden wir beide müde. Ich wagte es dir nicht zu sagen, weil ich denke, oh, wenn wir jetzt abbrechen, geht es vielleicht nicht mehr weiter. Und dann sagte er, wir brechen ab. Ich sagte, wann kommst du wieder? In 3 Monaten. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass da Leute nicht mehr kommen. Sagt, nein, nein, in ein paar Tagen kommen wir, wenn wir wieder fit sind. Zweiter Abend bis zum 10. Gebot. Und dann hat er eigentlich Jesus eingeladen in sein Leben. Und dann ist etwas passiert, das nicht mehr zwei Abende ging. Das ging in Bruchteilen von Sekunden. Wisst ihr was? Ich habe seinem Gesicht angesehen und er hat es dann auch gesagt. Heilsgewiss kehrte ein. Ehrlich sagte plötzlich, jetzt weiß ich, die Last ist weg. Jetzt weiß ich, Jesus hat mich angenommen und ich gehöre ihm. Dazu ist uns dieser Spiegel gegeben, dass wir zu Jesus gehen. Der Pädagogos, der uns sicher bei Jesus abliefert, damit wir wissen, ich gehöre ihm. Und noch der letzte Sinn und Zweck, wie es die Reformatoren beschrieben haben, der 10 Gebote, also Riegel, Spiegel. Und jetzt kommt noch das Letzte. Es ist uns gegeben als gute Lebensregel. Gute Lebensregel. Wer von euch hat sich schon geärgert, als er auf eine vielbefahrene Kreuzung zufuhr und sich geärgert hat, dass da noch Leuchtampeln, Leuchtsignale hat? Wer hat sich schon geärgert? Wer hat gedacht, oh, das wäre schön, wenn jetzt alle miteinander losfahren könnten, gäbe es einen lustigen Crash, wie bei James Bond. Vielleicht habt ihr euch geärgert, weil ihr dachtet, das muss doch ein Kreisel geben statt Rotlichter. Aber auch beim Kreisel, der funktioniert nur, wenn es Regeln hat. Und so sind die 10 Gebote uns gegeben als Regeln, gute Regeln fürs Leben. Oder wer hat sich schon geärgert, als er eine steile Bergstraße mit dem Auto hochfuhr? Es wurde immer enger, Abhang da. Es wurde immer gefährlicher und plötzlich entdeckst du Leitplanken. Wer hat sich schon darüber geärgert? Es ist doch eine Wohltat. Ich habe es mal erlebt am, wie ist der Pass? Da bei Davos hinten. Ohne Schneeketten war ich hochgefahren und kam nicht mehr weiter, musste umkehren. Ohne Leitplanken. Erster Gang, langsam runter und dann kam wieder mal Leitplanken. Das ist eine Wohltat. Sie helfen uns sicher ans Ziel zu kommen. Die Unterschüler, mit denen nehmen wir auch diese 10 Gebote durch und in ihrem Ordner, den sie haben, gibt es eine Überschrift über alle Gebote, die gefällt mir so. Da heißt es, befreiende Schranken. Genau dazu sind uns die 10 Gebote gegeben, nicht unser Leben einzuengen, sondern es sind befreiende Schranken zum Leben. Und wer sich daran orientiert, an diesen 10 Geboten, das hebt die Lebensqualität. Das hebt die Ehre Gottes in unserem Leben. Und das vertieft die Segensspuren, die wir hinterlassen dürfen mit unserem Leben. Und weil Gott uns erschaffen hat, weiß er auch am besten, was uns gut ist, was uns gut tut, was uns hilft. Und so wollen wir an den nächsten Sonntagen in die einzelnen Gebote eintauchen. Und je mehr wir eintauchen, diese einzelnen Gebote, desto mehr werden wir in Staunen kommen über die Weisheit Gottes, über die Liebe Gottes, die da drin ist, in diesen Geboten. Es gibt einen Psalm in der Bibel und damit möchte ich abschließen. Das ist der längste Psalm, den es gibt, der Psalm 119. Aber es ist ein einziges Liebes- und Loblied auf Gottes Gebote. 3 Verse möchte ich da rauspicken. Den ersten seht ihr schon, wie wird ein junger Mann den richtigen Weg finden? Ich denke, ein aktuelles Thema. Wie wird ein junger Mann den richtigen Weg im Leben finden? Antwort, wenn er sich hält an deine Worte, wenn er sich hält an deine Gebote. Ich kann das aus Erfahrung, eigener Erfahrung sagen. Ich war als Teenager ein Absturzkandidat. Hat meine Mutter mir so gesagt, du bist ein Absturzkandidat, wenn du nicht dein Leben auf Gott ausrichtest. Mit Tränen hat sie mir das gesagt. Jetzt bin ich grau geworden unterdessen. Das Schöne ist, wenn man grau geworden ist, kann man zurückschauen und kann sagen, ja, das stimmt. Wie wird ein junger Mensch den richtigen Weg in der Partnerwahl, in all den vielen wichtigen Fragen finden? Wenn er sich hält an Gottes Gebote. Oder Vers 47, ich befolge deine Gebote aus Gesetzlichkeit. Nein, mit Freude. Warum? Es wird uns gesagt, gerade in diesem Psalm 119, weil die Gebote Gottes Wunderwerke sind. Und darum liebe ich sie. Und zum Schluss noch das Motto von unserer ganzen Predigtreihe über die 10 Gebote. Diese Bitte, öffne mir, Herr, die Augen, die inneren Augen, dass ich sehe die Wunder, die in deinem Gesetz enthalten sind. Und deshalb lade ich euch ein, kommt auch an den nächsten Sonntagen, dass wir miteinander in diese Wunderwerke eintauchen können, diese durchbuchstabieren können. Und somit können wir auch das gelingende Leben durchbuchstabieren. Ulrich Bazzani hat das als Überschrift bei seiner Auslegung über Psalm 119, das gelingende Leben durchbuchstabieren. Und das wollen wir. Ich lade euch ein. Amen für heute. Ich möchte beten, darf ich euch bitten aufzustehen. Du guter Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass du so gute Absichten hast mit deinen Geboten. Dass du uns damit immer wieder neu einen wunderschönen Teppich ausrollst, in dem wir geborgen und sicher sind. Du willst mit deinen Geboten unser Leben schützen vor dem Bösen. Du willst, dass wir in deinen Spiegel schauen, deiner Gebote, damit wir in deine Arme rennen und da bleiben und unsere Schuld abladen können und von ihr loswerden. Danke, dass wir das jetzt auch im Abendmahl feiern dürfen. Du Vater im Himmel, du willst uns mit deinen Geboten sicher ans Ziel führen, dass wir tiefe Segensspuren in dieser Welt hinterlassen. Nimm ganz herzlichen Dank dafür. Amen. Amen.